In der heutigen Folge spreche ich mit Steffi Rinderle, die E-Mail-Marketing als Freelancerin macht. Dabei unterstützt sie E-Commerce-Brands, dabei E-Mails rauszuschicken, zum Beispiel wenn man Sachen im Warenkorb vergessen hat oder wenn es bestimmte Aktionen gibt. Versucht die E-Mails so zu gestalten, dass sie wirklich auch persönlich passen auf den einzelnen Endkunden. Wie sowas funktioniert, was vielleicht auch die ersten Schritte sind, die man da als Startup machen kann. Darüber haben wir heute gesprochen. Und das Schöne dabei ist, sie hat sich ein kleines Unternehmen aufgebaut, was sie dabei unterstützt, ihr Leben so zu leben, wie sie sich das wünscht, also zu arbeiten, wann und wo sie möchte. In dem Rahmen hat sie auch den Berlin Cowork Club aufgebaut, das heißt, wo Leute remote in Berlin sich treffen können, im Coworking Space zum Arbeiten, aber auch den On-Vacation Club. Das heißt, dass man von Mallorca aus oder Teneriffa oder Portugal aus zusammenarbeitet. Was das so für Projekte sind, wie das mit dem E-Mail-Marketing funktioniert, das besprechen wir in der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast-Folge. Heute spreche ich mit der Steffi Rinderle, die E-Mail-Marketing-Expertin ist und das freiberuflich macht seit 1,5 Jahren. Genau. Erzähl mal, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, heute E-Mail-Marketing zu machen.
Ja. Hallo, ja, erstmal schön, dass ich heute dabei sein darf. Ja, du hast es ja gerade in der Intro schon gesagt. Ich mache E-Mail-Marketing und das schon seit längerer Zeit. Ich habe tatsächlich vor fast 10 Jahren damit angefangen, damals noch bei Freeletics. Vielleicht kennst du ein oder anderes, es ist eine Fitness-App. Habe da das gesamte E-Mail-Marketing aufgebaut. Das heißt, dort vor allem mit Fokus auf die App. Da ging es zum einen zwar um Newsletter und auch um Trainingspläne, die wir per E-Mail verschickt haben am Anfang, aber tatsächlich auch um die Kommunikation in der App, also Push-Notifications in der App und dergleichen. War dann danach bei Beat81, also wieder in der Fitnessbranche. Da ging es zum Beispiel um die Follow-up-E-Mails, die man nach den Workouts bekommt. Und war dann zuletzt im E-Commerce tätig, unter anderem bei Brain Effect. Das ist eine Supplement-Company und dort habe ich auch das gesamte E-Mail-Marketing aufgebaut. Da geht es dann alles rund um, der Kunde meldet sich an zum Newsletter oder kauft zum ersten Mal, soll reaktiviert werden, soll zurückgewonnen werden, kriegt Infos über die Produkte und dergleichen. Und habe mich dann letzten Endes damit selbstständig gemacht. Und das mache ich jetzt seit einiger Zeit. Berate da verschiedene Unternehmen, vor allem im Fitness-, Food- und Lifestyle-Bereich, insbesondere E-Commerce. Viele davon oder fast alle davon nutzen das Tool Klaviyo in Kombi mit Shopify. Und genau, das mache ich jetzt mittlerweile.
Cool. du bist selber viel auch sportlich unterwegs, weil das sind ja jetzt alles Sportmarken gewesen. Also bist du da zufällig reingerutscht und dann Sportler geworden wegen dem Beruf oder warst du erst Sportlerin
und wolltest dann... Andersrum. Ich habe erst mit Freeletics angefangen und bin dann zu Freeletics gekommen und bin dann einfach hängen geblieben, so auf diesem Fitness-, Food- und Lifestyle-Bereich, beziehungsweise auch deshalb, weil ich gerne für Brands arbeiten möchte, die das Leben von Menschen besser machen und Fitness und gesundes Food gehört da auf jeden Fall mit dazu.
Ah, okay. Das heißt, du warst erst Kundin und dann dachtest du dir, also du warst ja vorher auch schon im Online-Marketing. Du hast Werkstudentin Online-Marketing gemacht, dann Online-Marketing-Consultant und hast dir dann gedacht, die App nutze ich jetzt gerne. Ich werde da mal eine Bewerbung hinschicken.
Genau. So ungefähr war das, ja.
Wie hat sich das alles so über die Zeit entwickelt von den Tools her? Also ich bin in dem SEO-Thema relativ tief drin, was so eine von vielen Marketing-Themen ist. Jetzt das ganze Thema CRM und E-Mail-Marketing und so weiter, da kenne ich mich ganz wenig aus. Gab es da von Anfang an fertige Lösungen oder musstet ihr da selber auch Sachen programmieren?
Wie läuft sowas? Also tatsächlich bei Freeletics damals war das noch ein bisschen herausfordernder, weil damals das Thema Push-Notifications und Apps natürlich noch nicht so groß war, wie es heute ist. Also mittlerweile gibt es da diverse Tools, die man dann integrieren kann, mit denen man das alles abbinden kann, mit denen man das auch easy mit E-Mail verbinden kann. Damals mussten wir das tatsächlich noch selber programmieren. Mittlerweile ist das alles möglich. Also da hat sich auf jeden Fall was entwickelt. Ich würde sagen, was sich vor allem entwickelt hat, ist, dass sich so der ganze CRM-Bereich ein bisschen mehr in Richtung mobil bewegt. Also viele Unternehmen bieten mittlerweile WhatsApp-Newsletter an. Tatsächlich auch SMS ist sowas, was so ein bisschen wieder im Kommen ist. Bei E-Mail selber würde ich sagen, hat sich gar nicht so viel verändert. Also die Tools, die genutzt werden, haben sich verändert. Damals war noch so Mailchimp das große One and Only Tool, was jeder genutzt hat. Mittlerweile ist es so ein bisschen auch auf dem Absteigen, erst auch im Hinblick auf gewisse ja, DSGVO-Themen. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, an der E-Mail selber natürlich inhaltlich, an Design-Themen und Ähnlichem hat sich was geändert. Mhm. Aber das Format ist natürlich immer noch gleich und es ist auch das Schöne dran, dass es so beständig ist und trotzdem einfach immer noch richtig gut funktioniert, mhm. während viele andere Channels im Marketing sich ja komplett geändert haben. Also bei meinem, als ich noch Praktikantin damals war, da war es noch so das große Ho, wir haben unsere erste Facebook-Seite. Instagram gab es sowieso noch nicht wirklich. Mhm. Und das ganze Thema, damals war so SEA, SEO noch so wirklich das Allergrößte. Das Influencer-Marketing dazu kam, das ist ja dann auch erst in den letzten Jahren passiert. Also da hat sich wirklich super viel verschoben. Aber ich würde sagen, E-Mail-Marketing war tatsächlich immer beständig ein wichtiger Kanal. Mhm. Und das ist auch ja, das Schöne dran.
Jetzt hast du, glaube ich, einen schwierigen Kunden vor dir sitzen. Ich bin nämlich ein Typ, ich würde sagen, bei jeder E-Mail, die ich bekomme, habe ich ein To-Do. Entweder ich lese und beantworte sie oder ich bestelle sie ab und stelle sicher, dass ich nie wieder von diesem Anbieter eine E-Mail bekomme. Also ich glaube, ich bin dein Grauen. Aber hast du da insgesamt Zahlen, wie so Öffnungsraten bei E-Mails sind und wie viele Leute wirklich dann E-Mail-Newsletter abbestellen? Und sind das wirklich E-Mail-Newsletter, die du machst oder mehr quasi irgendwelche Automationen, die auf irgendwas reagieren?
Sowohl als auch. Also das wird sowieso immer getrennt behandelt im E-Mail-Marketing. Sprich, es gibt einmal Kampagnen, das ist genau diese Kommunikation. Da geht es natürlich ganz oft auch um Sales, um Rabatte, um Produktlaunches und dergleichen. Oft auch um Content, hilfreichen Content rund um die Produkte. Und dann gibt es eben die Automatisierung und das ist alles, was jetzt im E-Commerce spezifisch rund um den Lebenszyklus des Kunden passiert. Sprich, du hast deinen ersten Kauf, bekommst vielleicht dann Infos zum Produkt, du hast länger nicht gekauft, bekommst eine Erinnerung. Das ist so das Typische, was wahrscheinlich jeder kennt. Du legst ein Produkt in den Warenkorb und kriegst hinterher eine Mail, wo steht, hey, hast du nicht was vergessen, schließ doch deinen Kauf ab. Also es gibt beides. Ja, zum Thema Open Rate, ich finde es immer sehr spannend. Also es gibt zum Beispiel, ja quasi jetzt bezogen auf Deutschland, so ein Report von Inksmail, der bezieht sich noch auf vorletztes Jahr, weil der einmal im Jahr erscheint, also der nächste erscheint jetzt erst im April sozusagen wieder für letztes Jahr. Da steht das durchschnittliche Open Rate 23%. Ich persönlich finde das sehr, sehr schlecht. Also niemand meiner Kunden hat nur 23% Open Rate und ich würde auch stark davon abraten, weil, da steigen wir jetzt vielleicht schon so in eine Umsetzungsthematik ein, aber tatsächlich ist Segmentierung mit das Wichtigste im E-Mail-Marketing, sprich, dass man nicht jede Mail an alle Leute einfach rausballert und auch an den Louis schickt, der schon die letzten 20 Mal nicht geöffnet hat, sondern dass man darauf achtet, dass man zum Beispiel an Leute schreibt, die regelmäßig die Mails auch öffnen. Und Leute wie dich dann zum Beispiel vielleicht nur noch zweimal im Jahr zu Black Friday und einem anderen großen Sale anschreibt und dich ansonsten in Frieden lässt. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil im E-Mail-Marketing, sozusagen seine Liste sauber zu halten und darauf zu achten, dass man nicht immer jeden anschreibt und dann kann man schon durchschnittliche Open Rates zwischen 50% und 60% haben.
Ach krass, okay. Ja. Ja, das klingt besser als das, was ich jetzt auch so aus dem Bauch raus geschätzt hätte, mit quasi alle löschen die Newsletter einfach nur. Aber okay, und ich würde auch sagen, also ich wäre auch selber fein damit, wenn ich quasi irgendwie einen Reminder bekomme. Oder ich würde zum Beispiel sagen, Google und Co. machen das eigentlich ganz elegant. Die schicken halt seltenst mal was raus. Aber dann würde ich sagen, ist es in der Regel auch wirklich irgendwie ein Event, was in Berlin stattfindet, wo ich auch wirklich sagen kann, okay, also vermutlich haben sie die E-Mail an 100 Leute maximal rausgeschickt, wo es quasi wirklich eine hohe Relevanz dann auch gibt. Also eigentlich nicht nur Google jetzt. Ich glaube, die meisten Tech-Firmen, denen ich heute noch quasi die Möglichkeit gebe, mir E-Mails zu schicken, die kriegen das einfach richtig gut hin, das zu personalisieren. Ist das Setup, was du bei dir hast, meistens Shopify in Kombination mit Klaviyo oder gibt es da auch andere Setups, die gängig sind?
Ja, also ich habe mich tatsächlich auf Shopify und Klaviyo auf die Kombi spezialisiert. Deswegen ist das auch das, was so gut wie alle meine Kunden nutzen. Klaviyo zum Beispiel kann man aber auch mit anderen Shop-Systemen wie zum Beispiel Magento nutzen. Und es gibt auch noch andere Tools natürlich. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Unternehmensgröße an. Ja, also es gibt natürlich Anbieter wie Optimove, wie Almasis, wie ActiveCampaign. Also es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was man damit machen möchte. Ich bin ja vor allem so im Startup, Scale-up im Bereich unterwegs. Da sind eigentlich fast alle mit der Kombi mittlerweile aufgestellt und damit kann man wirklich auch super viel machen.
Ist dein Bauchgefühl, dass Shopify überwiegend für E-Commerce genutzt wird oder gibt es auch andere Firmen, irgendwie SaaS-Unternehmen etc., die Shopify nutzen, eben weil es hinten raus so viele Anbindungen gibt, wie jetzt zu Klaviyo?
Das kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen, weil ich nur mit E-Commerce-Unternehmen arbeite, deswegen habe ich mich noch nie damit beschäftigt, wer das sonst noch nutzt. Also dadurch, dass
weil an und für sich, ich finde, die haben ja tolle Anbindungen und tolle Integrationen an alle möglichen Partner, aber es ist schon sehr in dieser E-Commerce-Ecke. Aber an und für sich frage ich mich, ob es nicht für andere Bereiche auch Sinn machen würde. Aber ich meine, sie positionieren sich nicht so. Von daher gibt es da vielleicht auch einen Grund dafür. Okay, wenn ich jetzt selber hingehe, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade mit Kumpels, bauen wir so eine kleine Kochbuch-App, wo wir dann am Wochenende mal 3-4 Stunden reinstecken, irgendwie so coole Rezepte zusammenzuschrauben. Diese Kochbuch-App, da wäre es jetzt natürlich cool zu sagen, okay, es gibt bestimmte Rezepte, da gibt es bestimmte Gewürze und Kram, was man jetzt halt nicht einfach in den Supermarkt vor Ort kriegt. Sowas könnte man natürlich über einen eigenen Online-Shop theoretisch verkaufen. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir wollen da jetzt E-Mail-Marketing auch ein bisschen hinten dran packen. Was sind da so die ersten Schritte, die du quasi Neugründern empfehlen würdest? Mhm. Also wir sind jetzt in dem Sinne keine Neugründer, es ist ein Bastelprojekt. Im Großen und Ganzen ist es natürlich super spannend. Was sind da die Schritte, die notwendig sind, um den Anfang zu machen?
Also es kommt natürlich jetzt erstmal auf das technische Setup an, wo wäre dann der Online-Shop, wäre der bei euch in der App oder hättet ihr einen separiert davon stattfindenden Shopify-Shop sozusagen. Dann ist natürlich auch relevant, inwiefern würden zum Beispiel Kundendaten übertragen werden. Also wird zum Beispiel derselbe Login genutzt für den Shop wie für die App, weil das natürlich super entscheidend dafür ist, wie viele Daten ihr überhaupt verwenden könnt. Also generell gibt es quasi ja nur die Möglichkeit, Kunden mit Newslettern anzuschreiben, wenn die expliziten Double Opt-in gegeben haben. Das heißt, die müssen ihre E-Mail-Adresse angeben, eintragen in ein Feld, was für eine Newsletter-Anmeldung vorgesehen ist und müssen dann ihre E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Das ist einfach nur Vorschrift über die DSGVO. Es gibt quasi so eine kleine Grauzone, wo das Gesetz besagt, dass gleiche und ähnliche Produkte sozusagen trotzdem beworben werden, wenn ein Kaufvertrag besteht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei euch mal Gewürze gekauft hätte, dann dürfte er auch noch mal Werbung für Gewürze bekommen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen dann immer so die Frage, wenn jemand eine Kochbuch-App installiert, sind Gewürze dann gleiche und ähnliche Produkte oder nicht? Weil es ist eine Ergänzung dazu. Also das ist zum Beispiel sowas, womit ihr euch dann ein bisschen auseinandersetzen müsstet. Ansonsten, wenn wir jetzt mal den Fall hätten, dass erstmal eine Shopify-Shop funktioniert, dann ist natürlich so der Klassiker, eine Newsletter-Anmeldung zu machen. Die wird in der Regel incentiviert. Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, man bekommt über einen Code dann eine Woche gratis Zugang zum Paid-Product zum Beispiel. Oder ihr sagt letzten Endes, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht vier Rezepte gratis. Es kommt natürlich ganz drauf an, wie jetzt eure App aufgebaut ist und wie der Zugang da strukturiert ist. Ansonsten kann man zum Beispiel auch sagen, man kriegt zum Beispiel ein Mini-Gewürze-Set geschenkt oder einen 5-Euro-Gutschein oder einen 10%-Gutschein. Also in der Regel funktioniert das erstmal über ein Incentive, über das man eine Newsletter-Anmeldung bekommt. Und dann würde man erstmal so eine Art Welcome-Automatisierung aufsetzen. Das heißt, die Person meldet sich dann an und bekommt dann über die nächsten Tage ein paar Mails zugeschickt. Da kann es dann zum Beispiel darum gehen, was sind das für Gewürze, zu welchen Rezepten passen die besonders gut, was ist das Angebot dafür. Wenn ihr dann ein Start-Incentive dazu gegeben habt, zum Beispiel einen 10%-Gutschein, dann würdet ihr natürlich jedes Mal daran erinnern und dann würde die Person sozusagen alle paar Tage eine Mail bekommen. Und dann, wenn die Welcome-Automatisierung abgeschlossen ist, dann wird so ein bisschen drauf ankommen, hat die Person gekauft oder nicht. Hat sie gekauft, dann wäre sie natürlich wahrscheinlich in der nächsten Automatisierung, wo sie vielleicht passende Rezepte nach dem Kauf von einem bestimmten Gewürz bekommt. Ansonsten würde sie erstmal auf der Newsletter-Liste landen und dann in Zukunft Newsletter bekommen.
Und dann zu einem späteren Zeitpunkt meinst du aber auch, macht es Sinn, so ein bisschen zu individualisieren und Automation zu schaffen, wie zum Beispiel, okay, wenn jetzt jemand einen Newsletter einfach nicht öffnet, dann schraubt mal die Frequenz runter. Gibt es abgesehen davon noch Beispiele?
Auf jeden Fall. Also Frequenz ist sowieso ein super wichtiges Thema, was auch viele Leute nicht beachten. Also man kann zum Beispiel diverse Segmentierung einfügen und sagen, die Person hat in den letzten Wochen XY E-Mails bekommen. Oder man kann zum Beispiel auch direkt in vielen Tools sagen, die Person kann maximal alle 48 Stunden eine Mail bekommen. Also sowas kann man alles einstellen. Also abgesehen davon, sobald euer Verteiler größer wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen zu segmentieren und auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ihr könntet zum einen gucken, also ich weiß nicht, was ihr jetzt zum Beispiel in der App genau hättet, vielleicht würdet ihr da fragen, ist die Person vegan, ist die Person vegetarisch? Und wenn wir die Daten zum Beispiel auch für den Newsletter zur Verfügung hätten, dann gäbe es auch die Möglichkeit, zum Beispiel genau danach auszuspielen. Weil logischerweise, wenn jemand jetzt angibt, irgendwie er ernährt sich vegetarisch, dann macht das keinen Sinn, dem Newsletter mit den besten Fleischgewürzen zur Grillsaison zu schicken.
Ja.
Das würde die Person nicht kaufen. Also deswegen ist natürlich immer für E-Mail-Marketing das Beste, wenn man so viele Daten wie möglich erhebt und so viel wie möglich über die Leute kennenlernt, damit man dann einfach entsprechend auch segmentieren kann.
Vor allem ist es ja auch an der Stelle, also grundsätzlich finde ich so Daten ziehen immer doof, aber an der Stelle hat ja der User auch was davon. Also wenn ich jetzt weiß, okay, jemand hat eine Glutenunverträglichkeit, dann ist es für den natürlich ultra cool, wenn er spezifisch Glutenunverträglichkeits-Content auch ausgespielt bekommt, weil das halt einfach relevant für ihn ist. Oder er zum Beispiel speziell die Features, die gebaut wurden, der App ausgespielt bekommt, ey, guck mal, du kannst jetzt Freunden über einen einfachen Link schicken, welche Rezepte sie glutenfrei kochen können, irgendwie so. Finde ich eigentlich charmant.
Also das ist eigentlich die gute Idee von gutem E-Mail-Marketing, ist immer so segmentiert wie möglich anzuschreiben und dadurch einfach den Content zu personalisieren. Also in eurem Fall könnte man zum Beispiel auch Sachen abfragen, mit wem kochst du, für eine Person, für zwei Personen, für eine ganze Familie, und so weiter und so fort. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Daten zu erheben und die dann eben hinterher auch zu nutzen, damit man nicht irgendeinen Newsletter bekommt, sondern was zu einem passt.
Der Free-Tier bei Klaviyo, das sind 500 E-Mails, die gesendet werden. Ich schätze pro Monat. Ist das was, wo du sagst, okay, da kommen die meisten Startups mit klar? Vermutlich nicht.
Nein, niemals. Also vielleicht in der Anfangsphase. Das reicht gerade noch mal so für mein eigenes On-Workation Side-Project. Dafür reicht es dann noch aus. Die meisten kommen natürlich drüber. Trotzdem zahlt man pro Sale in der Regel trotzdem viel, viel weniger, als man auf diversen Akquise-Channels zahlt. Plus Lifetime Value, es ist ja auch so, je mehr Leute kaufen, desto öfters kaufen sie auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der schon zweimal bei einer Company gekauft hat, ein drittes Mal kauft, ist weitaus höher als jemand, der das erste Mal kauft, dann ein drittes Mal kauft. Insofern ist es auch eine Sache von einfach Lifecycle Value und nicht einfach nur einem einzelnen Sale, der darüber kommt.
Okay. Jetzt bist du ja selber Freelancerin und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, mir das mal anzugucken. Du hast quasi dich selbstständig gemacht mit dem Nischenprodukt E-Mail-Marketing quasi, also machst genau diesen kleinen Part für E-Commerce-Unternehmen. Wie war da der Schritt in die Selbstständigkeit und wie bepreist du das heute?
Also der war tatsächlich relativ einfach, weil ich sehr oft schon Freelance-Projekte nebenher hatte. Das hatte sich einfach ergeben über mein Netzwerk und es war dann letzten Endes für mich einfach nur so eine Entscheidung aus zwei Gründen heraus. Das eine ist, dass ich gemerkt habe, dass ich in meinem Job im Management-Team, den ich am Ende hatte, einfach den ganzen Tag nur noch Meetings hatte und es ein bisschen schade fand, dass ich nicht mehr selber mir wirklich so operativ Gedanken machen konnte und ich ganz gerne wieder was machen wollte, was wieder so ein bisschen näher am Produkt ist. Und zum anderen wollte ich für mich selber einfach auch die Unabhängigkeit haben, überall zu arbeiten. Und ich sage immer so schön, zu arbeiten, wann ich will, wo ich will. Und das ist ein bisschen mein Traum, den ich mir damit erfüllt habe. Genau, und Pricing, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt ganz drauf an, was ich mache. Für manche Kunden mache ich eine Account-Analyse. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, okay, was haben die schon in Klaviyo, was machen die, wie könnte man es besser machen und entwickle da eine Strategie. Für manche mache ich tatsächlich eine Umsetzung. Da mache ich das dann manchmal auch so im Ongoing-Business nach Stunden, ansonsten meistens im Projektbudget. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Okay. Das heißt quasi, so ein standardisiertes Pricing gibst du gar nicht raus.
Nee, ich mache das dann für jeden Kunden.
Insgesamt hast du aber das Gefühl, es hat sich gelohnt. Also verdienst du da jetzt mehr oder weniger als im Angestelltenverhältnis?
Mehr und manchmal gleich viel für weniger Arbeit. Das kommt natürlich immer drauf an, wie viele Projekte man gerade parallel so hat.
Okay. Jetzt hast du noch ein paar Projekte, die ich ultra cool finde. Und zwar der Berlin Cowork Club und Unworkation Club. Erzähl mal, was das für Projekte sind.
Genau. Ich kam tatsächlich beides auch so ein bisschen durch mein Freelancer-Life dann selber, weil ich festgestellt habe, so ja cool, jetzt kann ich von überall arbeiten und immer wann ich will, wo ich will. Nur leider habe ich halt kein Team mehr und keine Arbeitskollegen. Das heißt, ich arbeite die meiste Zeit alleine. Und hatte dann einfach angefangen, tatsächlich in Coworking Spaces zu gehen, habe aber auch da recht schnell festgestellt, naja, man lernt nicht unbedingt dort die Leute kennen, weil jeder sitzt natürlich vor seinem Laptop, und hatte mich dann quasi des Problems selber angenommen und habe Berlin Cowork Club gegründet und organisiere damit jetzt Coworking Events. Das heißt, man trifft sich einmal im Monat in einem Coworking Space mit einem Kennenlernfrühstück, das ich dann moderiere. Und lernt sich halt wirklich schon vor der Arbeit kennen, damit man auch weiß, mit wem man dann da sitzt. Geht zusammen lunchen, Abendessen. Im Sommer gibt es meistens noch ein paar Drinks draußen. Und da hat sich mittlerweile eine ganz schöne kleine Community aufgebaut mit Leuten, die auch immer wieder kommen. Und ähnliches auch mit On Vacation Club. Ich mache selber sehr viel Vacation, arbeite super viel remote aus Spanien, also Fuerteventura, Mallorca, aber auch aus Portugal. Und da ist so ein bisschen ähnlich. Man kommt natürlich immer irgendwo hin, muss erstmal Anschluss finden, hat vor allem auch die Herausforderung, dass man sich so ein bisschen orientieren muss, wo ist der nächste Supermarkt, was mache ich zu essen und so weiter. Was gerade bei kürzeren Vacations durchaus aufwendig sein kann. Und auch da war so ein bisschen mein Gedanke, wie könnte ich das denn besser machen, und so ist dann On Vacation Club entstanden, und da organisiere ich jetzt Vacations, die mit einer Gruppe sind, das heißt, alle Leute kommen am selben Tag an. Ich mache vorher auch Kennenlern-Calls, um zu wissen, wer da so mitkommt. Auch da lernen sich alle Leute am ersten Tag kennen. Man hat dann einen strukturierten Tagesablauf. Morgens gibt es meistens ein Workout zusammen, dann gibt es ein Frühstück, das wird auch vorbereitet, die Gäste müssen nichts machen. Dann kann man co-worken, Lunch ist mit inkludiert, dann kann man wieder arbeiten, und abends gibt es dann einen Ausflug ans Meer oder einen schönen Ort, muss sich sozusagen um nichts kümmern und kann dann mit anderen remote arbeiten.
Das klingt super schön. das ist aber für dich quasi, also du sagst, das ist, weil du da selber Lust drauf hast, weil du dich freust, da irgendwie was mit Leuten zu machen, aber quasi, das ist nicht dein Kerngeschäft, sondern das ist eher Side-Business. Genau. Okay. Glaubst du, dass sich die Arbeit insgesamt in die Richtung weiterentwickelt, dass es quasi das immer mehr geben wird, dass Leute remote arbeiten und dass Leute Vacations machen und so weiter?
Ich glaube, dass es nicht so sein wird, dass 100% der Leute nur noch remote arbeiten, und zwar immer. Ich glaube, dass durchaus das Konzept des Büros erhalten bleibt. Ich glaube aber auch, dass die Möglichkeit, remote zu arbeiten, zumindest für einzelne Wochen im Jahr, auf jeden Fall was ist, was immer stärker nachgefragt werden wird, auch wenn wir jetzt so einen Blick haben auf Generationen, die ins Arbeitsleben einsteigen. Aber auch insgesamt, wenn wir das Thema Fachkräftemangel und so weiter anschauen, wenn wir das Thema Büroplätze anschauen und so weiter, dann glaube ich auf jeden Fall, dass es sich so entwickeln wird, dass immer mehr Leute zumindest die Möglichkeit haben, für ein paar Wochen im Jahr remote zu arbeiten. Und auch der Anteil der Selbstständigen, jetzt gerade im Marketingbereich, aber wir haben ja auch super viele, die sich als Coaches selbstständig machen und so weiter. Das heißt, auch da ist es so ein wachsender Bereich, und auch da sind wieder Leute, die Vacation machen können. Deswegen, ja, ich denke, dass sich da was verändern wird. Ich glaube aber nicht, dass es so sein wird, dass sich alles komplett ändert.
Und für diese quasi Side-Businesses hattest du ja jetzt gemeint, dass du da auch E-Mail-Marketing aufgesetzt hast. Ist das richtig?
Ja.
Was läuft dann da jetzt im Hintergrund?
Genau, also ich habe für On Workation Club, gibt es auf meiner Website, gibt es einmal so ein klassisches so E-Book-Automatisierung. Das heißt, wer auf meine Website kommt, kann sich anmelden und sich ein E-Book zu dem Thema Workation auf Mallorca runterladen. Und alle Leute, die sich anmelden, darüber sind dann natürlich in meinem Newsletter. Und über den gibt es dann hin und wieder mal Workation-Tipps, wenn ich selber irgendwo war, was zu berichten habe, aber natürlich vor allem auch die neuesten Angebote, wenn es wieder neue Termine gibt. Und dann gibt es noch eine Warteliste, die ist sozusagen über Instagram verlinkt. Da können sich alle eintragen, die informiert werden sollen, wenn die nächsten Termine feststehen. Genau, also es sind so zwei klassische Anwendungsfälle, wie man Adressen sammeln kann. Und das habe ich
Hast
da eingerichtet.
Da auch irgendwie eine Verknüpfung mit Shopify oder ähnlichem? Oder ist das quasi losgelöst?
Nee, das ist losgelöst, weil ich die Workations jetzt nicht über Shopify anbiete. Also ich glaube, für sind dann immer so ein, zwei einzelne Produkte und das würde sich eigentlich fast nicht lohnen, dafür dann einen Shop aufzusetzen. Zumal die Buchungsstrecken dann in einem touristischen Produkt ja auch nochmal anders sind als jetzt in einem klassischen E-Commerce-Produkt.
Okay. Ja, cool. Ich finde es irgendwie immer schön, wenn Leute sich was Eigenes aufbauen. Und ich habe das Gefühl, kann man das so sagen, dass du dir, da gibt es ja quasi manchmal von Investoren die Unterscheidung zwischen, ist es quasi irgendwas, was skalieren kann und ist es irgendwas, was so Richtung Lifestyle-Business geht. Siehst du das auch so, dass du dir quasi ein Unternehmen da baust, was quasi einfach so, wie du dir dein Leben wünschst, unterstützt?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Lifestyle-Business. Also ich glaube, dass es auch die Möglichkeit gegeben hätte, das zu skalieren, weil das Vacation-Thema einfach ein wachsender Markt ist. Und ich hatte da auch mal eine Zeit lang in eine Richtung gedacht, dass es dann eben Termine parallel gibt, unterschiedliche Leute, die das organisieren und so weiter und so fort. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil das nicht das ist, was ich machen will, weil dann verbringe ich wieder den ganzen Tag nur in Meetings und das ist nicht das Ziel, was ich hatte. Und mir ist es schon wichtig, wirklich dann dabei zu sein, jetzt halt mit den Leuten zu verbringen, das ist auch das, was ich machen möchte. Und das würde ich verlieren, wenn ich stattdessen nur administrativ unterwegs wäre. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden, ja. Aber
das heißt, Leute wirst du keine einstellen und in den nächsten Jahren wird es eigentlich so bleiben, wie es jetzt gerade ist und du hast das Gefühl, so wie es gerade ist, ist auch super.
Also in Bezug auf das Workation-Business auf jeden Fall, in Bezug auf E-Mail-Marketing, da bin ich schon immer mal wieder so am Gucken, weil ich auch öfters Aufträge ablehnen muss, weil ich einfach keine Kappas habe. Ich bin da auch gerade dabei, das heißt Retention Tribe, ist quasi so die Brand, die ich da aufbaue, so eine E-Mail-Marketing-Community aufzubauen und daraus könnte ich mir perspektivisch auch vorstellen, dann mal ein, zwei Personen zu hiren, aber für das Workation-Thema nicht.
Hast du Sorge, dass das ganze Thema E-Mail-Marketing durch KI-Tools irgendwann auch deinen Job überflüssig macht, blöd gesagt?
Ich glaube, dass es ihn verändert, aber nicht überflüssig macht.
Okay. Also du glaubst, irgendjemand muss die Automation auch noch anleiern und aufsetzen und so weiter und da brauchst du eine menschliche
Genau. Komponente. Also ich glaube, so viel ist natürlich bei E-Mail auch trotzdem immer noch Branding. Und oft gehört halt auch mehr dazu, als jetzt nur zu wissen, okay, welcher Tag macht Sinn für welche E-Mail. Also ich glaube, für sowas kann es natürlich hilfreich sein. Ich nutze es auch selber super viel für das Thema Content Research. Natürlich auch dafür ist es super hilfreich. Grundsätzlich aber alles, was so Thema Brand ist, was vielleicht irgendwie auch nochmal Events sind, die man dann kommuniziert oder auch nochmal irgendwie besondere Launches und so weiter. Ich glaube, da ist aktuell zumindest die KI auf jeden Fall noch nicht so weit, das ersetzen zu können. Ob das so weit kommt, das werden wir sehen. aber von now mache ich mir da keine Sorgen.
Okay. Das ist sehr schön. Ich finde es irgendwie super cool, dass, also ich habe ja auch oft Leute, die quasi riesige Firmen aufbauen hier im Podcast, was ich auch ultra spannend finde. Aber ich finde es auch schön, manchmal Leute zu sehen, die sagen so, ey, genau so finde ich mein Leben schön. Und ich baue mir quasi eine Selbstständigkeit da drumherum, die dazu einfach passt. Von daher, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute im Podcast warst und von deiner Geschichte erzählt hast und was du so machst. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, ihr konntet was lernen über das Thema E-Mail-Marketing, könnt vielleicht eure ersten Schritte machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne 5 Sterne geben, liken, mit Freunden teilen etc. Und dann hören wir uns vielleicht, wenn es gut läuft, in der nächsten Folge schon. Vielen Dank, schönen Tag euch und tschüss.